Verrückt. Ein Podcast über alles mit Psych am Anfang. Bist du nur traurig oder schon depressiv? Bist du genervt oder hypersensibel? Wie viel Alkohol ist eigentlich zu viel? Und wer bestimmt, was normal ist? Dr. Jakob Hein weiß es auch nicht, aber er versucht es wenigstens in seinem Podcast herauszufinden. Das ist Verrückt.
Hallo, mein Name ist Jakob Hein und das ist Verrückt. Ich habe heute eine Gästin, die uns aus dem schönen Köln zugeschaltet ist und die, wo ich mich sehr gefreut habe, sie hier heute gewinnen zu können. Ich bin auf sie aufmerksam geworden über einen ganz wunderbaren Podcast, eigentlich eine Sendung, die sie gemacht hat und in der sie über ihre eigene psychische Erkrankung total offen und auch sehr bewegend berichtet hat. Und ich habe daraufhin den Wunsch gehabt, dass sie doch auch mal zu uns in den Podcast kommt. Ich begrüße ganz herzlich Christiane K. Wirz. Guten Tag.
Hallo lieber Herr Hein. Ich freue mich auch sehr und ich freue mich auch total zu hören, dass Sie den Podcast gehört haben. Darf ich schon eine Frage zurückstellen?
Absolut.
Ich bin ganz neugierig. Der Podcast, den ich habe, der heißt ja Aus Krisen zum Glück. Und es gibt Leute, die finden das sehr vollmundig. Wie hat das denn auf Sie gewirkt?
Oh Gott, das ist eine schwierige Frage, finde ich, also die ich jetzt gar nicht so leicht beantworten kann. Ich denke schon, dass das Glücksempfinden ist ja immer auch sozusagen ein bisschen der Kick des Neuen oder ein bisschen der positive Kick der Veränderung. Und ich glaube schon, dass wir immer unsere Situation einschätzen im Vergleich zu unserem vorherigen, zu unserem alltäglichen Zustand. Insofern kann ich das Konzept, das man eben aus einer Krise zum Glück findet, mir sehr gut vorstellen.
Ich sage jetzt gar nichts, ich wollte Ihnen das nicht alles an mich reißen, deswegen
so, okay,
versuche ich
ja,
mich
ja.
Jetzt gerade so ein paar zurückzuhalten.
Alles gut, wir können ja die Pausen rausschneiden. Frau Wirz, Sie, erzählen Sie mal kurz ein bisschen so zur biografischen Einbettung. Wo sind Sie zur Schule gegangen? Erzählen Sie so ein bisschen von der Zeit, solange eine psychische Krankheit für Sie noch etwas war, was ganz andere Leute haben. Also so eine Zeit wird es ja wahrscheinlich auch gegeben haben.
Da erzähle ich gerne drüber. Also ich bin Jahrgang 1966 und ja, was wollen Sie wissen? Ich bin in Bingen aufs Gymnasium gegangen, habe in Mainz Geschichte, Politik und Jura studiert, war während meines Studiums, hatte ich ein Stipendium für die Uni Haifa, habe also auch in Haifa studiert und zwar auf Englisch. Die haben da so ein Programm, das nennt sich Overseas Department. Das ist so eingerichtet vor allen Dingen für amerikanische Juden, die eine Erfahrung machen wollen mit Israel. Und da geht es zum Beispiel um so Sachen wie Contemporary Judaism und solche Geschichten. Und ja. Ich war relativ früh selbstständig, also habe relativ früh mein Elternhaus verlassen, also mit nach dem Abi direkt. Und war dann bei einer Tageszeitung, habe dann da eine Ausbildung gemacht, habe dann parallel beim damaligen Südwestfunk, Hörfunk, als freie Mitarbeiterin angefangen und habe mein Geld verdient, um das Studium möglich zu machen. Das war aber natürlich eine ganz schicke Sache, weil ich da relativ gut bezahlt wurde. Das heißt, ich habe jetzt nicht dieses ganz normale Studentenschicksal mitgemacht, dass ich arbeiten musste und voll arbeiten musste, aber nicht das Schicksal, dass ich jetzt für ganz, ganz wenig Geld arbeiten musste. Das war also, ja, das war in Ordnung. Und dann bin ich praktisch beim Südwestfunk geblieben und hatte Anfang der 2000er Jahre meine erste Psychose. Würde allerdings noch sagen, Herr Hein, wie soll ich das sagen? Ich sehe das überhaupt nicht so, dass jetzt praktisch seit Anfang der 2000er Jahre mein Leben sich verdunkelt hätte, sondern da ist eine graue Spur dazugekommen, der ich auf den Grund gehen musste und bis heute noch dabei bin.
Haben Sie eine Vorstellung, also der, wie sagt man, also einer meiner Lehrer hat immer gesagt, das Retrospektroskop ist das genaueste wissenschaftliche Instrument. Also wenn man rückblickt, erscheinen einem ja Dinge plötzlich in einem Sinnzusammenhang, die man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so gesehen hat. Aber haben Sie eine Vorstellung, wie das gekommen ist oder in welchem Zusammenhang damals diese psychotische Episode, diese Psychose gekommen ist? Also wie würden Sie das, wie erklären Sie das Menschen, die damit jetzt erstmal gar nichts anfangen können?
Oh, ich versuche es. Also zum einen versuche ich ja immer, Leuten, die relativ wenig damit zu tun haben, zu sagen, stellt euch mal vor, es kann sein, dass aus irgendwelchen Gründen, also ich würde sagen, in meinem Fall fällt mir das mit der Genetik besonders schwer, aber von mir aus lassen Sie da irgendwelche genetischen Dinge dabei sein. Also es kann ja auch sein, dass genetische Dinge sein können, traumatische Vorbelastungen. Also meine Eltern sind, meine Mutter ist Jahrgang 41, mein Vater ist Jahrgang 35. Ich denke mir immer, ich weiß nicht, was bei meiner Mutter gewesen ist, als sie auf die Welt gekommen ist, aber wahrscheinlich gibt es günstigere Umstände, auf die Welt zu kommen.
Als mitten im Krieg, ja.
Dann habe ich zum Beispiel mal jetzt vor kurzem rausbekommen. Also das dürfen Sie jetzt nicht falsch verstehen im Sinne von, ich beschuldige da jemanden. Manchmal ist das Leben einfach so. Ich habe mitbekommen, dass meine Mutter, also ich bin Frühgeburt gewesen. Ich bin relativ früh zur Welt gekommen, also einen Monat zu früh. Das war damals, heute gibt es öfter Frühchen, aber damals gab es das noch nicht so oft. Hatte meine Mutter eine Mastitis, das ist eine Entzündung der Brustwarzen. Das heißt, ich bin auf die Welt gekommen und meine Mutter ist im Krankenhaus geblieben und ich war zu Hause erst mal ein paar Wochen. Das heißt, ich bin auf die Welt gekommen zu früh und sage ich jetzt mal, meine Mutter war am Anfang des Lebens einfach mal gerade nicht da, die ersten Wochen.
Und sie konnten nicht gestillt werden, natürlich.
Ich gehe jetzt nun nicht nur auf Stillen ein, weil wissen Sie, Stillen ist so, das war halt damals, glaube ich, auch sowieso nicht so in Mode. Da hat man gedacht, ach ja, so das mit den Flaschen ist besser. Ich wollte damit sagen, die war dann körperlich einfach nicht da.
Ja.
Also die war jetzt nicht nur die Brust war nicht da, nicht nur Immunsystemstärkung durch Muttermilch war nicht da, sondern sie war halt einfach nicht da. Und ich will jetzt überhaupt nicht total unterstreichen, nur ich habe jetzt tatsächlich als Coach schon öfter mal mitbekommen, zum Beispiel habe ich kann es ja sagen, das ist ja ganz anonym, die Mutter von einem psychotischen jungen Mann, die war irgendwann auch, der jetzt junge Mann, der psychotische Symptome hat.
Schon klar.
War irgendwie, weiß ich nicht, zwei oder was, und da war die Mutter ein Jahr im Krankenhaus. Und dann, ich will damit einfach nur sagen, manchmal passieren Sachen, irgendwie häufen sich unglaublich blöd und keiner versteht eigentlich so richtig was, ja, wieso das eigentlich so Banane, so viel auf einmal zusammenkommen konnte, dass da so gewisse Empfindlichkeiten möglicherweise entstehen. Und um jetzt darauf zurückzukommen, was mit mir war, wie gesagt, ich war irgendwie 32, 33 in der Zeit und da gab es auch noch immer so Spätablösungsprobleme. Ich war zwar finanziell unabhängig, aber es war halt so, dass mein Bruder sozusagen sich entschieden hat, mein jüngerer Bruder hat sich entschieden, bei meinen Eltern zu Hause wohnen zu bleiben mit seiner damaligen Freundin, jetzigen Frau. Und ich habe mich so irgendwie so in so einer Sonderposition befunden. Und in dieser Sonderposition hatte ich eine Affäre mit einem verheirateten Mann, der auch gesagt hat, er möchte eigentlich diese Familie verlassen. Ich meine, das ist auch keine, ich meine, sowas passiert halt einfach, ne? Und hat es dann nicht geklappt und so weiter. Und mein einziger Ausweg war wohl offensichtlich, mich in das Reich der Fantasie zu retten. Nur damals habe ich das ganz bestimmt nicht bewusst getan oder sonst irgendwie. Das kam irgendwie so krisenhaft über mich. Und rückblickend würde ich sagen, war das auch ganz viel sich nach unten schrauben, also negative Gedanken, die vielleicht sowieso schon vorhanden war von irgendwelchen Mustern, immer und immer und immer und immer wiederholt, bis irgendwie die Sicherung durchgeknallt ist.
Also wie so ein Selbstschutzmechanismus der Psyche, dass dann die Psyche, also dass sie da das System so überladen haben mit Negativität, dass das dann einfach, dass dann die Psyche sozusagen gesagt hat, das geht jetzt so nicht weiter, Christiane, wir müssen jetzt hier mal irgendeine andere, also wir brauchen jetzt hier mal eine Pause oder so.
Ich weiß nicht ganz, ob ich da jetzt sofort so Ja zu sagen könnte. Im Prinzip wahrscheinlich schon, aber es war so ein Gefühl von, ich komme aus gewissen Mustern nicht raus. Also es war auch nicht so, dass ich mich jetzt aktiv hätte umbringen wollen oder so irgendwas, was andere Leute vermutet haben. Nein, so war es gar nicht. Es war einfach nur ein unglaubliches Gefühl von Sinnlosigkeit, dass ich mich sehr angestrengt hatte. Das hatte ich ja auch. Ich hatte, wie soll ich Ihnen das sagen? Ich habe einen Einser-Abschluss gemacht im Examen. Ich hatte dieses Stipendium nach Haifa. Okay, das war nicht Harvard, aber es war auch schon nicht ganz übel. Ich habe das alles selbst finanziert, mein Studium. Ich habe mich sehr früh selbstständig gemacht. Es ist mir alles gelungen. Ich hatte sozusagen, wie soll ich Ihnen das sagen, so offiziell sah alles super aus. Es hätte keiner irgendwie sagen können, das wäre jetzt kein guter Start gewesen ins Leben. Aber es waren einfach, wie soll ich sagen, innere Traurigkeiten, Problemstellungen und so weiter, die dann irgendwie, wissen Sie, dann kam dieser Mann irgendwie in mein Leben und ich habe dann meine gesamten Hoffnungen auf den da irgendwie, der musste jetzt, der hätte dann irgendwie alles irgendwie anders machen sollen. Und das hat dann halt irgendwie nicht geklappt. Naja, klar, beziehungsweise gut, bei anderen klappt es vielleicht, ich kann es ja auch nicht so genau sagen. Aber wissen Sie, es war halt auch so eine Situation von diffusen Schuldgefühlen. Wollte ich dieser Frau irgendwas? Nein, natürlich nicht.
Ach so,
wollte ich dieser Familie irgendwas? Nein, natürlich nicht. Wollte ich aber irgendwie auch diesen Mann? Ja, wollte ich irgendwie auch. Und ja, und irgendwie, das war halt so auch so eine Situation von was ich Ihnen eben schon mal so ein bisschen gesagt hatte, irgendwie kann man eigentlich nicht so richtig jemanden doof finden und eine Entscheidung treffen, sondern es ist einfach total differenziert, die ganze Problematik. Ich konnte auch nicht richtig sauer sein auf den, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Und das war, glaube ich, das, dass ich irgendwie gedacht habe, ich konnte für alle Positionen irgendwie, wie soll ich sagen, Verständnis aufbringen. Aber meine Gefühle waren da überhaupt nicht, also verstehen Sie, wie soll ich sagen? Ich konnte meine Gefühle, diese auch verschiedenartigsten Gefühle, und da war natürlich auch irgendwie Frust und Wut und was weiß ich was alles drin, die konnte ich irgendwie nicht mehr mit meinem Verstand, der wirklich sich alle Mühe gegeben hat, bändigen. Und das führte dann irgendwann in sowas Depressives hinein. Da habe ich dann irgendwann mich selbst runtergeschraubt und keinen Ausweg gesehen, den es natürlich gegeben hätte.
Ja. Und dann, aber Sie sind dann eben schwer erkrankt, muss man sagen. Also man darf sich das jetzt, glaube ich, so wie ich es bisher verstanden habe, nicht vorstellen als eine Phase, wo Sie vermehrt traurige Musik gehört hätten oder irgendwie, wo es Ihnen so, nicht so gut ging, sondern Sie hatten ja schon eine sehr heftige Symptomatik.
Also ich weiß jetzt nicht ganz, woher Sie das jetzt hernehmen.
Ach so, ne?
Weil
sagen Sie mal. Ja, Sie haben ja auch berichtet so von Beziehungsideen, dass sie dann ja auch dachten, dass Dinge sozusagen für sie passieren, dass Dinge inszeniert werden, dass sie Sorge hatten um ihre Identität, dass sie Briefe geschrieben haben, dass sie
Moment, das war später.
Ja,
das
okay. Also das war nicht diese erste.
Wir reden jetzt noch von der ersten Psychose.
Ja.
Wir reden noch von der ersten Psychose, oder sehe ich das falsch?
Nein, alles gut. Also deswegen frage ich nach, wie diese erste Psychose aussah.
Ja, also die erste Psychose sah so aus, dass ich tatsächlich auf Raten in eine totale Überforderung reingekommen bin. Und ich wollte tatsächlich auch keine Hilfe haben von irgendwem. Es fing eigentlich an mit sich nicht konzentrieren können und eigentlich waren es am Anfang eher depressive Symptome, soweit ich das irgendwie sagen kann.
Okay.
Und irgendwann ist es tatsächlich so gewesen, dass ich das einfach nur Chaos-Gedanken eingeströmt sind, also so, dass ich angefangen habe, Autokennzeichen irgendwie zuzuordnen. Also ich sage jetzt einfach mal beispielsweise, sie heißen Jakob Hein. Da könnte man jetzt sagen, da kommt ein Mercedes vorbei mit dem Kennzeichen BJH, irgendeine Nummer, oder KJH, irgendeine Nummer. Und angenommen, ich hätte sie damals gekannt, hätte ich gedacht, okay, der Herr Hein, jetzt kommt dieser Mercedes vorbei. Und dann hätte ich gedacht, der Herr Hein, der will mir jetzt irgendwas sagen. Das ist ein Zeichen. Oder in dem damaligen Zeitpunkt war es so, ich denke an irgendjemand, der aus Bayern kommt. Und ich habe damals in Mainz gewohnt, in der Innenstadt, und gegenüber war so ein Naturkostladen, da gab es auch Käse. Und dann bin ich irgendwie in den Naturkostladen und habe Bergkäse gekauft.
Ja.
Und wie soll ich Ihnen das sagen? Das sind halt so, Sie würden vielleicht sagen, schwere Erkrankungen. Ich würde sagen, das sind einfach nur leicht aus der Balance geratene Assoziationen, wie sie eigentlich jeder hat. Also ich sag jetzt mal,
ja.
Sie würden sicherlich nicht sagen, es ist krankhaft im normalen Zustand, wenn Sie jetzt irgendwie angenommen, Sie sehen eine Melone, ich habe jetzt gerade eine gegessen, eine Wassermelone, und Sie schneiden die irgendwie und die hat irgendwie eine Herzform, dann denken Sie plötzlich, ach, an Herz, ja. Und dann können Sie zum Beispiel assoziieren, och, ich müsste mal wieder joggen gehen, weil meine Herzwerte waren letztens nicht so gut. Oder Sie könnten auch assoziieren, och, bald ist Muttertag, ich rufe mal meine Mama an. Oder Sie könnten irgendwas, Sie verstehen schon, was ich meine. Das würde man
ja,
als
absolut
gesund und normal bezeichnen. Und Sie müssen sich das einfach nur so vorstellen, oder so würde ich es praktisch auch interpretieren, dass da was aus der Balance geraten ist. Ich würde tatsächlich nicht, ich Herr Hein, also bei allem Respekt vor Psychiatrie, Sie dürfen das auch nicht so sehen, dass ich diese Herangehensweisen nicht auch in Teilen für hilfreich empfinde. Aber ich glaube, dass genau diese Geschichte mit schwerer Erkrankung und unheilbar und so weiter und so fort, dass das die Zementierung von Mist ist und der Anfang von einem Zug, der nicht irgendwo ankommt, sondern der tatsächlich ins Nirgendwo fährt. Und ich möchte überhaupt keine Schuldzuweisung oder so irgendwas machen, aber ich möchte einfach dafür plädieren, dass man, und so rückwirkend gesehen bei der ersten Psychose, dass man sehr vorsichtig ist mit Diagnosen, dass man vor allen Dingen, solange sie so mit Stigmatisierungen verbunden sind, dass man sprachlich sich ganz genau überlegt, was man da so von sich gibt. Und Ja, ich würde mich total freuen, wenn wir jetzt vielleicht sogar innerhalb dieses Podcasts mal kurz über Krankheitsbegriffe und so reden.
Ja, ich glaube, dass wir da gar nicht so einen großen Dissens produzieren, hoffe ich sehr. Ich sage immer, eins der Worte, die Psychiater am wenigsten mögen, ist ja das Wort normal, weil es ja, das ist ja, damit beginnt es ja eigentlich, dass man sozusagen eine Normalität konstruiert, dass man sagt, das ist normal und der oder die ist eben nicht normal. Ja, mit meiner Fragestellung, mit der ich Sie da offensichtlich so ein bisschen, wie sagt man, gereizt habe versehentlich, wollte ich ja nur darauf hinaus, dass ja schon ihre Erlebenswelt an der Stelle der ersten Psychose, wie Sie ja sagen, so total durcheinander gekommen ist. Also es war nicht eine leichte Überforderungsreaktion, wo man sagt, na ja, dann fahr doch 3 Wochen, keine Ahnung, in die Berge und lies ein gutes Buch, sondern dass ja schon ihr Leben sehr durcheinander gewirbelt wurde. So habe ich das jedenfalls verstanden.
Ja, stimmt.
Ja, ja, genau. Und das ist nur, das dazu wollte ich sozusagen nur fragen. Das ist natürlich sehr interessant, was Sie da sagen, auch mit dem Käse und mit Bayern oder so. Vielleicht ist es auch nur so, dass man sehr oft am Tag solche Assoziationen hat oder eine Melone aufschneidet oder so. Aber dass man die dann so normalerweise einfach verschwinden lässt und dass man sagt, ja, also das Gehirn da gar nicht dran festhält und dass es dann vielleicht in so einer Krisenzeit dann dazu führt, dass man dann plötzlich die Augen aufreißt und sagt, gerade habe ich an Bayern gedacht und jetzt habe ich hier einen Käse, der aus Bayern kommt, das muss ja irgendeine Bedeutung haben.
Ja, das stimmt. Also ich wollte auch nicht, wissen Sie, das will ich auf gar keinen Fall, ich will jetzt nicht behaupten, das war alles super oder so oder es ist nichts passiert. Und ich würde schon sagen, auf alle Fälle, natürlich hatte ich eine Psychose, also da gibt's gar nichts und ich war auch nicht arbeitsfähig. Ich sage das auch nicht so, ich sage das vielleicht mit einer gewissen Empfindlichkeit, aber ich hoffe nicht in irgendeiner aggressiven Art und Weise. Ich sage das mit Empfindlichkeit deswegen, weil ich denke, ich möchte auf alle Fälle auch mit meiner Arbeit jetzt als Coach und Beraterin irgendwie dafür mitsorgen, dass Menschen, die am Anfang ihres Lebens, aus welchen Gründen auch immer, in solche psychotischen Situationen kommen, dass sie nicht solche Karrieren, sage ich mal, hinter sich bringen, wie ich sie hinter mich gebracht habe. Wobei ich rückwirkend auch nicht denke, dass mein Leben das Schlichteste gewesen ist. So wollte ich das gar nicht sagen. Aber dass ich einfach denke, ich möchte dazu beitragen, dass hier jetzt wirklich so ein bisschen Speed reinkommt in die Psychiatrie. Und das, was mir halt damals bei der ersten Psychose passiert ist, nämlich, ich darf mal so ein ganz klein bisschen reden und ansonsten soll ich es schnell vergessen und Tabletten nehmen und das möglichst mein Leben lang. Also ich, und das sage ich auch nicht, ich bin mir sicher, dass dieser Rat, der mir damals gegeben wurde, dass der in besser Absicht gegeben wurde. Ne?
Wir wollen es auf jeden Fall hoffen, ja.
Genau, ich glaube das auf alle Fälle und das würde ich absolut unterschreiben, wobei ich nicht alles immer unterschreiben kann, dass immer alles so gut gewesen ist, aber also zu 90% würde ich sagen, es war sehr vieles aus guter Absicht, in guter Absicht passiert. Nur ich würde halt wirklich sagen, liebe Psychiatrie, bitte, legt mal einen Zahn zu, weil ein Zahn zu in Richtung Umdenken. Legt da einen Zahn zu in Richtung Umdenken, weil es geht um Leben, es geht um Karrieren, es geht um Lebensläufe, wo man, also man kann sicherlich nicht, wie soll ich sagen, da bin ich ja auch ein Verfechter davon, man kann nicht krisenfrei durchs Leben gehen. Aber vielleicht kann man ein paar Krisen, die Leute, die früher auf der Welt gewesen sind, vielleicht muss man die nicht in der ganzen, also sowas jetzt unbedingt nochmal mitmachen, sondern in der vereinfachten Form, in der schnellen Form, in einer fortgeschritteneren Form. Genau, in der angemesseneren Form für die Zeit, in der wir jetzt leben.
Also eben so mit Karl Popper, dass man eben irgendwie auf irgendeiner Ebene diskutieren kann und dass es aber irgendwann darum gehen muss, eben auch eine Ebene weiterzukommen. Also dass man eben dann irgendwie auch mal was weiterentwickeln oder quasi überwinden kann. Frau Wirz, meine Frage ist jetzt nochmal so, also erstmal war das so, Sie waren in dieser Krise irgendwie, Sie haben das ja sehr schön und anschaulich beschrieben, es war ein bisschen so, ein bisschen so, Sie waren Sie sind eine Powerfrau, aber Sie waren eben da in so einer beruflich intensiven Phase, Sie hatten keine einfache Beziehung, ich will es gar nicht so, Affäre ist ja auch immer, finde ich, schon eine Wertung drin in dem Begriff, ja, also Sie hatten eine komplizierte Beziehung, auch eine komplizierte Beziehung zu ihren Eltern, zu ihrem Elternhaus in dem Moment und so. Und jetzt ging es los, dass Dinge eine komische Bedeutung annahmen. Also wenn Sie jetzt ein Nummernschild KJH gesehen hätten oder Mainz ist wahrscheinlich MM, ist Mainz MS oder MZ? Ja, also wenn Sie jetzt, dann hätten Sie gedacht, MZ, der Herr Hein will mir eine Nachricht senden. So, wie ist es dann denn weitergegangen, dass wie ist es dann zur Nicht-Arbeitsfähigkeit gekommen? Wie hat sich das so weiterentwickelt? Also der Begriff der Psychose, der ist ja nicht von Ihnen, sondern der ist ja den Hans.
Herr Hein, ich muss noch mal unterbrechen.
Bitte.
Ich bin nicht seit 30 Jahren nicht mehr arbeitsfähig.
Nein, damals.
Ich war
damals
4 Wochen in der Psychiatrie. Ja, aber ich möchte jetzt, das muss es jetzt trotzdem einfach betonen,
sehr
weil
gut.
es wichtig ist.
Nein, sehr gut, um Himmels Willen.
Weil es sehr wichtig ist, weil die Vorstellung von vielen Menschen einfach die ist, wer so eine Psychose hat,
nein.
weg.
Nein.
Nee, ich möchte es trotzdem sagen.
Sehr gut.
Und ich will es Ihnen jetzt auch nicht unterschieben, aber es klang halt einfach so. Seien Sie mir nicht böse, dass ich jetzt so da reingrätsche.
Ich find's toll.
Ich war 4 Wochen in einer psychiatrischen Klinik.
Aber wie sind Sie da hingekommen?
Nach dieser ersten, sage ich Ihnen sofort. Ich bin, also wie gesagt, ich war 4 Wochen in der psychiatrischen Klinik an der Uniklinik Mainz. Und vorher war es eben so, dass dann von verschiedenen Seiten versucht wurde, auf mich einzuwirken, doch irgendwie mich krank schreiben zu lassen. Und
warum wurden diese Einwirkungen, also was war an Ihnen so, dass man gesagt hat,
Mensch, ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich nicht, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt falsch, ich sag's gerne nochmal, aber ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, also ich sagte doch, glaube ich, dass ich mich nicht mehr konzentrieren konnte.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Oder?
Das haben Sie gesagt, na
und
klar.
Und dass ich sozusagen am Arbeitsplatz war es so, dass ich verlangsamt gearbeitet habe und dass ich nicht mehr Entscheidungen treffen konnte. Und also wie gesagt, was ich eben schon mal gesagt habe, depressive Elemente.
Okay. Und dann sind Sie zu einem Arzt gegangen oder zu einer Ärztin, weil da kommt man ja dann nicht gleich in die Klinik.
Dann bin ich auch nicht freiwillig zu einem Arzt gegangen, weil ich weiß aber nicht, ob wir uns wirklich so lange an der ersten Psychose aufhalten sollen, aber Sie müssen das wissen. Ich sage es jetzt einfach nochmal. Dann bin ich nicht freiwillig zum Arzt gegangen, weil es für mich, und da können wir auch nochmal kurz drüber reden, weil es für mich sehr wichtig war, diesen Zusammenhang mit der Kollegenschaft zu haben und weil es Teil meiner Identität war, arbeitsfähig zu sein.
Okay.
Also erfolgreich und leistungsfähig. So. Das heißt, damit versuche ich das gleich zu erklären, diese Frage, warum geht man nicht zum Arzt? Warum mag man keine Tabletten nehmen? Warum? Aus diesem Grund. Ich glaube, dass für mich die Arbeit das Element gewesen ist, was mich noch tragen konnte. Der Umgang mit den Kollegen das Element gewesen ist, was mich tragen konnte. Und ich wollte diesen Zusammenbruch nicht haben. Also ich wollte auch meine Unabhängigkeit, die ich mir ja so unglaublich, wie soll ich Ihnen das sagen, so unglaublich hart erarbeitet hatte. Also auch mit viel Leistung, mit viel Powern, mit Studieren und so weiter und so fort. Das wollte ich nicht, da wollte ich mir jetzt zum Beispiel von meiner Mutter oder so nicht anhören, dass ich jetzt zum Arzt gehen muss und nicht in der Lage bin, dieses und jenes zu tun. Natürlich ist es so gewesen, dass meine Mutter recht hat und natürlich habe ich dann irgendwann, wie soll ich Ihnen das sagen, aufgesteckt und bin dann halt in diese psychiatrische Klinik. Aber vorher habe ich erstmal aufgesteckt und bin zum Hausarzt. Der hat es auch nicht so richtig verstanden. Oder hat vielleicht auch versucht, mich erstmal noch ein bisschen zu retten. Das muss man vielleicht auch sagen. Und es ist aber einfach nicht besser geworden. Und dann bin ich irgendwann in die psychiatrische Klinik. Und wenn ich jetzt auch so ein bisschen kiebig reagiert habe, will ich ja auch nicht sagen, dass das nicht zunächst mal die Sache abgebremst hat. Denn das hat es getan, auf alle Fälle.
Ja. Okay. Und dann waren Sie sagten das, Sie waren dann vier Wochen in der Klinik und sind dann deutlich stabilisiert auch es ging Ihnen besser. So, also ich will jetzt gar nicht diese klinischen Kategorien die ganze Zeit benutzen, aber es ging Ihnen dann erstmal deutlich besser.
Tja, was soll ich Ihnen sagen? Wollen Sie eine ehrliche Antwort
Absolut.
Oder wollen Sie jetzt so eine?
Die ehrliche, auf jeden Fall.
Ja, die ehrliche ist die, dass ich funktionsfähig war. Also ich war angepasst und konnte wieder in das Arbeitsleben integriert werden.
Sie sagen das ganz.
Lassen Sie mich doch mal.
Ja, ja.
Sagen Sie.
Nee, Sie sagen das so, das ist so interessant, dass Sie das so passiv formulieren, ne? Dass Sie so sagen, ich konnte in das Arbeitsleben integriert werden, als ob das jemand macht, ne? Also es klingt nicht nach einem freudvollen, ich habe dann wieder ins Arbeitsleben gefunden, sondern Sie beschreiben das so wie so ein Objekt, ne?
Naja, ich meine, die Arbeit hat mir schon natürlich was gegeben. Das war schon wichtig für mich, auch diese Arbeit wieder zu haben. Ich wollte damit, was ich damit andeuten wollte, ist vielleicht ein bisschen für Verständnis zu werben, dass und das ist meine Haltung auch Psychopharmaka gegenüber. Ich glaube, Psychopharmaka, es gibt manchmal überhaupt keinen Weg dran vorbei. Genauso, es gibt an der Klinik manchmal überhaupt keinen Weg dran vorbei. Aber ich glaube, und deswegen nochmal Zielgruppe, dass junge Erwachsene das heute vielleicht irgendwann zum ersten Mal haben. Es lohnt sich, beim ersten Mal ganz tief zu gehen oder so tief wie nur irgendwie möglich, weil es sein kann, ich meine jetzt auch gar nicht psychoanalytisch oder sonst irgendwas, aber weil es sein kann, dass es danach nicht nochmal passiert. Und weil dann die Erfolgschancen viel größer sind, damit will ich einfach sagen, es war etwas in meinem Inneren, man würde vielleicht heute sagen, dass innere Kind oder so, also Stefanie Stahl-mäßig und so, dieses Konzept gibt es ja auch schon länger. Es war etwas in mir, das gedacht hat, okay, ich habe versucht, irgendwie auf mich aufmerksam zu machen. Also sagen wir mal so, eine kleine wilde Hilde, eine kleine Pippi Langstrumpf. Es wollte keiner wissen. Ich habe Tabletten bekommen, damit ich wieder funktioniere, also mache ich's.
Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Trotzdem wird dieser Podcast professionell produziert und das verursacht ein paar Kosten. Naja, wenn ihr euch, so wie wir, wünscht, dass es mit Verrückt weitergeht, brauchen wir eure Unterstützung. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, schreibt uns auf Facebook, was wir besser machen sollen. Aber natürlich helft ihr uns noch mehr, wenn ihr dieses Projekt auch durch Spenden unterstützt. Ihr findet uns auf dem Portal Steady unter Verrückt der Podcast. Jede Spende hilft uns wirklich weiter. Danke. Und jetzt zurück zu Verrückt. Ist das rückblickend oder gab's dieses Empfinden, also denken Sie, dass das damals, also dass Sie das auch so schon empfunden haben? Also ich finde es ja eine, ja, also ich, es ist ja bedrückend, was Sie sagen, ja.
Ich möchte das nicht so bedrückend sagen. Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie wissen, Herr Hein, ich habe viel mit dem Gunter Schmidt zu tun und der Gunter Schmidt ist ja Hypnosystemiker in der ganzen systemischen, ich sag jetzt schon mal Bewegung, mittlerweile ist es ja auch anerkannt, ist der ja relativ bekannt und der spricht ja von inneren Anteilen und viele andere auch, also die sagen das irgendwie anders, es gibt es als Ego-States-Geschichte und so weiter.
Ja, klar.
Also so rückwirkend kann ich halt einfach sagen, da gab's wen, der große Not hatte und der nicht gehört worden ist. Und damit will ich sagen, irgend so ein kleines Mädchen, was irgendwie hätte, ich weiß nicht was, getröstet werden müssen oder so. Oder ja, also ich kann es Ihnen nicht genau sagen, was das Gefühl hatte, dass es irgendwie... dass es irgendwie außenstehend ist, was natürlich nicht besser geworden ist durch diesen Psychiatrieaufenthalt. Obwohl ich jetzt überhaupt nicht sagen möchte, dass jetzt meine Kollegen da irgendwie schlecht drauf reagiert hätten. Gar nicht. Aber es ist natürlich und es war natürlich immer noch so, dass da viel Angst herrscht. Und damit machen sie sich natürlich auch nicht gerade, wie soll ich sagen, damit sondern sie sich natürlich auch irgendwie aus.
Also sie hatten das Gefühl oder dass ihre Kollegen da eher auf Abstand gegangen sind oder haben die, also ist das auch deutlich geworden? Also
nee, das habe ich eigentlich gar nicht, also bei den Kollegen muss ich sagen, war das eigentlich gar nicht so, aber es war halt immer mal irgendwie, es war halt, wie soll ich Ihnen sagen? Ich war nicht mehr die strahlende, ich weiß nicht was,
Sieger aller Klassen.
Gestern, sondern ich hatte irgendwie einen Schmiss im Gesicht. Also vielleicht noch weniger für die Kollegen als so insgesamt, sage ich jetzt mal auch, was Karriere oder solche Dinge angeht.
Ja. Wie ging's dann aus Ihrer Sicht weiter? Also jetzt, na klar, wir unterhalten uns ja über Ihre Psychosen hier in diese oder über diesen Weg auch in diesem Rahmen. Aber so, ja, sagen Sie mal, wo würden Sie jetzt anknüpfen? Was würden Sie sagen, ist dann der nächste größere Schritt auf diesem Weg gewesen?
Ich fasse das einfach mal ganz grob zusammen. Ich bin dann mehr oder weniger in die nächste Beziehung geflohen, mit einer Art inneren Taubheit. Also das ist jetzt auch, man muss auch nicht sagen, dass diese Tabletten irgendwie immer alles schuld sind und so. Das ist ja auch Quatsch. Es war einfach auch so, dass ich gedacht habe, ich war so verliebt in diesen Mann und das hat nicht geklappt. Und ich will jetzt gar nicht sagen, was da noch alles dran gehangen hat. Jedenfalls habe ich meinen Standort gewechselt, bin mehr oder weniger dem nächsten Mann in die Arme gerannt, habe meine ganze sonstige Identität, abgesehen vom Job, mehr oder weniger aufgegeben, hatte dann praktisch nicht mehr meine Freunde um mich herum und so weiter und so fort. Und das ist natürlich halt genau das, was passiert, wenn sie sich nicht wichtig genug nehmen und das, was passiert ist, nicht wichtig genug nehmen und einfach nur davonrennen wollen vor irgendwelchen Dingen. Das konnte halt irgendwie lösungstechnisch nur so semi funktionieren. Wollte dann Kinder haben, habe dann nochmal die Tabletten abgesetzt, habe sie dann nochmal abgesetzt. Insgesamt hatte ich 5 Psychosen, aber ich sag noch was zu dieser Zeit, wo ich da so ein bisschen abgeschieden gelebt habe. Das war in Luxemburg nämlich. Da habe ich dann irgendwann mal beschlossen, dass ich diese Vorstellung von, ich muss jetzt irgendwie ganz bescheiden leben und mich total unterordnen und das, was ich selbst bin, nicht leben, sondern mich irgendwie einfügen und, in so einer Grauheit leben, dass ich das nicht machen kann, dass ich nochmal ganz neu anfangen möchte. Und dann bin ich eben nach Köln. Dann habe ich meinen Job aufgegeben beim Südwestfunk, Südwestrundfunk und bin nach Köln und hatte da, das war jetzt vor 10 Jahren, und habe da auch wieder eigentlich ganz gut gestartet.
Und hatte da wieder einen guten, ich höre Ihnen zu, war jetzt nur eine längere Pause. Sie hatten dann in Köln wieder einen guten Start, so.
Ich kann noch ganz kurz sagen, dann kam natürlich die letzte Geschichte und die war die, wie soll ich Ihnen das sagen? Vielleicht kennen Sie das Konzept von der Heldenreise.
Natürlich.
Das ist dieses Konzept, dass man, dass man halt verschiedene Stationen, Abenteuerstationen in seinem Leben hinter sich bringen muss, dass auch nicht immer gleich der erste Versuch gelingt, dass man irgendwo aufbricht, vielleicht zu sich selbst. Also wer ist man eigentlich? Was will man eigentlich? Wofür steht man eigentlich? Was ist eigentlich der Sinn, warum ich hier bin und so weiter. Und dass ich eigentlich, Und dass ich eigentlich, das hört sich ja jetzt immer so seltsam an, es gibt ja in der Psychiatrie dieses Konzept von Chronifizierung. Ich wollte also noch mal kurz einflechten, es gibt verschiedene Diagnosen, die ich bekommen habe. Es gab also, was ganz klar war, ist, dass es natürlich psychotische Episoden waren. Was auch ganz klar war, ist, dass es eher schizoaffektiv ist. Also ich habe keine Stimmen gehört, ich habe auch nicht Dinge gesehen, die es nicht gibt. Oder ich sage jetzt mal in Klammern, die wir im Moment nicht wahrnehmen können. Womit ich jetzt aber auch ganz kurz noch einflechten möchte, natürlich ist eine Psychose etwas aus der Balance geratenes. Also nicht, dass irgendjemand denkt, ich wollte mich hier heilig sprechen oder so. Nur diese Geschichte mit dem, dass man als Psychotiker eventuell, wie soll ich sagen, aus der Not geboren, spirituelle und andere Ebenen wahrnimmt, die andere Leute nur punktuell wahrnehmen, beziehungsweise mit LSD und in anderen Zuständen, da ist halt schon irgendwas dran. Aber ich will deswegen nicht sagen, dass sie heilig sind, sondern ich glaube, dass Menschen, die Psychosen erleben, dass das, das ist nicht kontrolliert und es ist einfach auch komplett aus der Balance. Aber jetzt, um nochmal zurückzukommen zur Heldenreise, ich habe eigentlich immer auch versucht zu verstehen, was eigentlich passiert ist, psychologisch, eben auch mittlerweile spirituell. Wie kann man die Dinge einordnen? Was sind das für Bilder? Wo kamen die her? Was ist Epigenetik? Was ist systemisch? Was ist transgenerational? Was hat irgendwie mit Generationen zu tun? Wieso gab es Psychosen schon immer? Was für eine Bedeutung hat das in meinem Leben? Gibt es Heilung? Wie kann die stattfinden? Wo ist der Mittelweg zwischen ich versuche Heilung zu erzwingen und ich gebe mich nicht auf? Diese ganzen Sachen. Was ist Heilung, wenn ich ein bisschen Medikamente nehme? Ist Heilung, wenn ich gar keine Medikamente nehme? Ist Heilung, wenn andere sagen, dass ich heil bin? Ist Heilung, wenn ich sage, dass ich heil bin? Also diese ganzen Fragen, und das ist natürlich unglaublich viel.
Ja.
Ich meine, es sind alles Fragen, die ganz viele Menschen betreffen oder eigentlich jeden Menschen. Nur ich glaube, dass Menschen, die Psychosen erleben, die haben noch mehr Druck. Die haben erstens möglicherweise problematischere Anfangskonstellationen. Also sprich, die Sachen sind irgendwie aus irgendwelchen Gründen noch eine Nummer seltsamer als viele Probleme, denen sich sozusagen der angebliche Normalo gegenübersteht. Aber auf der anderen Seite, und deswegen heißt mein Podcast auch Aus Krisen zum Glück, je älter ich werde und je mehr Abstand ich habe zu meinen Krisen oder von mir aus Psychosen oder Krankheitsgeschichten, jetzt bin ich so ein bisschen, desto mehr sehe ich eben, warten Sie, wir müssen diese Frage nochmal machen, jetzt bin ich echt so ein bisschen
abgekommen. Okay, sind Sie rausgekommen? Also Sie hatten... Ach so, also weil ich diesen Ansatz, dass sie sagen eben, dass sie auf ganz vielen verschiedenen Ebenen auch probiert haben, das für sich einzuordnen und so. Also das fand ich schon, würde ich jetzt ungern verlieren. So, ja, das ist echt interessant. Super.
Genau, also ich komme also nochmal zur Heldenreise. Also so rückblickend betrachtet würde ich sagen, um noch ganz zum Schluss zu ergänzen, also schizoaffektive Psychose wurde diagnostiziert, Schizophrenie wurde diagnostiziert, aber auch mal bipolar wurde diagnostiziert. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt die Kollegen Psychiater da irgendwie, ich sage da einfach nur, diese ganzen Phänomene sind miteinander verwoben. Es ist manchmal schwierig, Grenzen zu ziehen, was da eigentlich ist. Und was ich sagen will, ist, dass ich eigentlich glaube, dass ich immer wieder auch dass in diesen 5 Psychosen, die ich erlebt habe, dass ich immer auch wieder Sachen mir erarbeitet habe, neu verstanden habe, wieso dieses oder jenes so war. Ich bin nochmal meiner Familie auf die Spur, Familiengeschichte auf die Spur gekommen und solche Sachen. Aber sowas braucht natürlich auch Zeit. Und zwar, das braucht nicht nur Zeit, dass man jetzt sich irgendwie in irgendein Archiv aufmacht, um was herauszufinden. Es braucht auch Zeit, diese Dinge zu verarbeiten. Und ich, wie gesagt, ich hatte insgesamt 5 Psychosen und die 5. war die angeblich schlimmste und ich und es ist wirklich, wie soll ich Ihnen das sagen, die war tatsächlich auch die längste und so. Und ich würde auch sagen, wenn was von dieser Chronifizierungsgeschichte in meiner Situation, sage ich, wahr ist. Es kann ja auch sein, dass es das tatsächlich geben kann. Ich will das ja jetzt nicht irgendwie jetzt so tun, als wüsste ich alles oder als wären nicht diese ganzen Phänomene so unglaublich unterschiedlich teilweise. Ich glaube, dass ich eigentlich auf die ganze Zeit irgendwo auf einem Heilungsweg unterwegs war und einem Selbstfindungsweg. Auch wenn diese letzte Geschichte, die alle von den äußeren, soll ich es jetzt mal sagen, von den äußeren Konsequenzen,
ja,
die dramatischste Psychose war, war es irgendwie die wertvollste. Also es ist, ich will es noch mal ganz kurz sagen, es war so, ich hatte ja eben schon erzählt, 2010 nach Köln gekommen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist alles super, ich habe einen neuen Arbeitsplatz, keiner weiß im Prinzip, was da mal so war. Ich wurde also nicht so betrachtet unter dieser Lupe, ne? Hatte auch neue Kontakte geknüpft und so, alles war auf gutem Weg. Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt schleiche ich die Medikamente aus. Und dann war ich auf der Suche nach einem Psychiater. Und der erste Psychiater, den ich da gefunden habe, der war eigentlich sehr nett, aber der hatte totale Angst. Der hatte einfach totale Angst und der hatte sogar einen persönlichen Hintergrund. Der hatte wohl einen Freund, der mal psychotisch geworden ist und der sich umgebracht hat. So, das verstehe ich natürlich alles, aber ist natürlich auf der anderen Seite so, dass der Mann mich nicht so richtig mit, wie soll ich sagen, der konnte mich irgendwie nicht so richtig mit einer vorbehaltlosen Brille angucken.
Ja, der hatte eigentlich Angst vor ihrer Diagnose.
Der hatte Angst vor meiner Diagnose und wissen Sie was? Ich wünsche mir nur eines, dass meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass die mich auch nicht so voreingenommen machen. Und das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, Herr Hein, wenn ich jetzt irgendwie so ein bisschen scharf gewesen bin in Sachen Psychiatrie, ich versuche hier so ganz fein auszubalancieren, wo kann und soll ich deutlich werden als jemand, der das mitgemacht hat? Und wo kämpfe ich gegen Gespenster, die es gar nicht mehr gibt? Verstehen Sie?
Ich kann nur sagen, Frau Würz, ganz ehrlich, ich mag das sehr. Ich finde es ganz großartig, dass Sie deutlich werden. Und kann auch Widerspruch oder etwas, wo Sie gerne Widerspruch geben wollen, sehr, sehr, sehr gut aushalten. Ich finde das absolut produktiv und toll. Das ist alles in Ordnung. Also Sie waren bei dieser Person und der war so, oh Gott, Psychose, kann ich eigentlich gar nicht gut selber den Menschen, die davon betroffen sind, helfen. So.
Ja, und verstehen Sie, das meine ich jetzt auch nicht als Anklage, aber es war halt einfach so. Irgendwie war es so. Und dann habe ich noch
Sie
einen anderen Psychiater.
Sie dürfen Ihre Meinung haben. Ich finde das, ich will das 2000 Mal unterstreichen. Das ist, wenn Sie das so wahrnehmen, dann ist das so. Ich hoffe, dass der Kollege das anders wahrnimmt, aber Sie haben doch, ich kann Ihnen doch da gar nicht, wer will Ihnen da widersprechen, ja?
Nee, Herr Hein, es geht mir auch nicht darum, dass ich, es geht mir nicht darum, nicht auch mal was Eckiges zu sagen.
Ja.
Gerade eben, und das erzähle ich dann gleich mal zum Schluss, gerade eben befinde ich mich in so einem Prozess, wo ich einfach denke, ich möchte deutlich und friedlich kommunizieren. Ich möchte wirklich standhaft und standfest sein, sowohl für mich als auch für andere. Und gleichzeitig nicht irgendwelche scharf und kantig vielleicht schon, aber nicht so, dass irgendjemand, ich möchte irgendwie eine Taube sein. Also irgendwie auf der einen Seite schon eine Kämpferin, aber auf der anderen Seite auch irgendwie eine Taube. Also ich möchte irgendwie das, ganz komisch. Also das halt irgendwie, auf der einen Seite möchte ich kämpfen für junge Leute, die da zu schnell in irgendwelche Töpfe reingeschmissen werden. Und ich möchte auch kämpfen und auch für Leute, die älter sind wie ich. Ne? Wieso sollen denn die Leute, die jetzt irgendwie so Geschichten hinter sich gebracht haben wie ich, wieso sollen die irgendwie denken, naja, wir sind halt irgendwie, wir haben halt irgendwie Pech gehabt. So natürlich auch nicht. Aber ich möchte insgesamt eher ganz viele positive Impulse geben. Auch aus so einer Geschichte heraus, dass ich denke, man sollte seine Erfahrungen friedensstiftend und sinnstiftend einsetzen und möglichst wenig, manchmal muss man auch Verständnis für sich selbst haben, möglichst wenig aus so einer verletzten Position heraus möglicherweise andere auch verletzen. So, jetzt ist es, glaube ich, so anders, ansatzweise gut formuliert.
Ja.
Und dann erzähle ich noch den zweiten Psychiater, den ich versucht habe in Köln aufzusuchen. Das war auch ein älterer Kollege, also irgendwie so 15 Jahre älter als ich oder 20. Und ich weiß auch nicht. Also irgendwie die Chemie stimmte nicht, keine Ahnung. Der war auch irgendwie viel zu, wie soll ich Ihnen das sagen, der hatte natürlich auch seine Erfahrungen gemacht und so. Und der hat da nicht dran geglaubt, an die ganze Ausschleicherei. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, oh, jetzt reicht's mir halt irgendwie. Ich habe die Schnauze voll von dieser ganzen, ich habe die Schnauze voll davon, dass ich mich immer irgendwie rechtfertigen muss und so weiter und so fort. Und ich mache das jetzt alleine.
Okay.
Und das war natürlich jetzt irgendwie vielleicht nicht so das Dollste. Weil ich mache das alleine und dann kam halt wieder so ein Haufen von, ich sage mal, eine Ansammlung von beschissensten Situationen hinzu. Ich habe eine Eigentumswohnung dann gehabt in Köln und dann gab es Umbrüche beruflicher Art und ich wusste gar nicht mehr, wie ich die Raten bezahlen soll und so weiter und so fort. Und persönlich kam wieder so eine ähnliche Geschichte und wie soll ich sagen, man inszeniert halt seine Dramen selbst, nur man musste es auch irgendwann mal verstehen.
Ja.
Das dauert. Ja. Wie soll ich Ihnen das sagen? Man inszeniert seine Dramen selbst, aber man muss natürlich fairerweise sagen, man muss ja auch irgendwann mal so ein bisschen Zeit haben, diese Dramen beobachten zu können. Und es dauert auch, bis sich so eine Drama-Geschichte, bis man da selbst im Regiestuhl sitzt. Und bis man auch so viel Einfluss hat, es ist ja nicht so, dass man nicht, man hängt ja doch irgendwie, man ist ja eben nicht alleine. Und man hängt natürlich auch, man ist natürlich auch abhängig von seinen Bubbles, von seinem sozialen Umfeld und und Sichtweisen, gesellschaftlichen und so weiter und so fort. Ja, jedenfalls kam das alles zusammen. Ich habe die Medikamente alleine ausgeschlichen, 3 Monate später mehr oder weniger Zusammenbruch. Da war es eben eigentlich wieder genau wie schon beim ersten Mal, nämlich so Konzentrationsstörungen, irgendwie hypergestresst, nicht mehr in der Lage, Entscheidungen zu fällen. Die Kollegen haben sich gewundert, was mit mir los ist und so. Und da bin ich in den Urlaub geflohen. Und dann im Urlaub, das, was ich Ihnen jetzt erzähle, war praktisch Speed-up, die Geschichte vom ersten Mal. Im Urlaub dann irgendwie so paranoide Symptome entwickelt und so weiter. Dann kamen so ein paar unglückliche Sachen hinzu, dass halt tatsächlich ich mich auch so ein bisschen, wie soll ich Ihnen das sagen, so ein bisschen blöd behandelt gefühlt habe. Zum Beispiel kam die Polizei mal irgendwann vorbei. Aber es war halt so, dass die Polizei
im Urlaub noch? Im Urlaub noch oder dann schon
später,
zu Hause?
Später.
Ja.
Später. Mhm. Im Urlaub war ich in Berlin und habe da eine Freundin getroffen und da bin ich schon ziemlich merkwürdig gewesen und das hatte ich hinterher auch gesagt. Und ich weiß auch noch daran, das ist auch in meinem Buch drin, ich weiß noch, dass ich im Flieger nach Köln gesessen habe und so Sachen gedacht habe wie dieses Flugzeug stürzt ab, in diesem Flugzeug sind Menschen unterwegs, die meinen es böse und ich werde jetzt durch Gedankenkraft dafür sorgen, dass dieses Flugzeug nicht abstürzt. Diese Gedanken waren natürlich echt special, schon klar. Aber ich wollte damit einfach noch so ein bisschen unterstreichen, ich war jetzt am Anfang nicht sehr aggressiv unterwegs, sondern eigentlich eher so, wie soll ich sagen, man würde das manisch nennen, mit so einer Idee, ich müsste die Welt retten oder sonst irgendwie. Und ich habe auch nichts groß getan, außer irgendwie seltsam zu gucken, manchmal eine komische Bemerkung zu machen und so weiter. Und dann, wie gesagt, kamen halt so Sachen, das ist, glaube ich, so eine typische schwierige Situation zwischen Außenwelt und psychotischen Menschen. Dann war es eben so, dass Kollegen und Nachbarn versucht haben, und auch erfolgreich die Polizei alarmiert haben. Die kamen dann und dann haben die beratschlagt und dann haben die alle eigentlich so eine Angst davor gehabt, irgendwas irgendwie zu intervenieren, dass als sie dann interveniert sind, war es dann 22:30 an einem Freitag und da war ich schon längst im Bett.
Oh Gott.
Und da wollte ich auch wirklich, weil ich ja psychotisch war, wollte ich auch wirklich niemanden reinlassen. Also ich hatte dann schon irgendwie auch so ein bisschen Angst. Und dann haben sie die Tür aufgebohrt.
Das ist natürlich nicht hilfreich, wenn man gerade sowieso schon mit Ängsten und Verfolgungsvorstellungen lebt. Ja, furchtbar.
Herr Hein, Sie sagen es. Aber das Problem ist halt das. Und das ist halt wirklich, manchmal muss man auch einfach wirklich lachen über diese Sachen. Zumindest rückwirken, zumindest wenn es, wie es ja in den meisten Fällen ist, ja doch irgendwie gut ausgeht. Ich meine, das ist halt so voll absurd, ne? Also irgendwie, die Situation macht einen so ängstlich, und zwar alle Beteiligten sind plötzlich ganz ängstlich, also wahrscheinlich auch die geschulten Polizeileute und so weiter und so fort. Ich war auch denen nicht böse, ne? Also den Polizeileuten war ich nicht böse, aber ich hatte halt so ein Grundgefühl von, ich bin in meiner Wohnung nicht mehr sicher. Verstehen Sie?
Ja, klar.
Das war halt so diese Geschichte. Und wie gesagt, das ist jetzt auch überhaupt gar nicht als Vorwurf, sondern vielleicht höchstens als Anstoß, wenn man sich jetzt zum Beispiel diese Corona-Zeit überlegt. Da ist man ja plötzlich auch irgendwie hyper. Da kommt ja plötzlich irgendwie, also es ist auch nicht zu vergleichen irgendwie, aber ich mit einer individuellen Psychose, aber in gewisser Hinsicht habe ich manchmal so das Gefühl, wenn ich so Nachrichten gucke, wir turnen hier gerade mal so an so einer kollektiven, leicht paranoiden, psychotischen Situation, schrammen wir da gerade rum und vorbei. Und aber ich wollte nochmal in Sachen Verständnis einfach so, ja, wenn halt so, wenn man so in Unsicherheiten lebt, wenn sich so alles verändert, wenn die Dinge, die von denen man gedacht hat, sie seien irgendwie planbar und so, wenn einem das aus der Hand genommen wird und wenn zu schnell zu viel passiert, dann denkt man möglicherweise leichter merkwürdige Sachen als sonst.
Ich denke auch, das ist eben schwierig, so dieses ganze Pandemiegeschehen. Da geht ja sozusagen die Politik auch so eine Gratwanderung eben einerseits zu warnen und sehr viel Sorgen eben hervorzurufen und andererseits diesen Bogen natürlich auch nicht überspannen zu wollen, dass die Leute irgendwie in Angst und Schrecken leben. Das ist schon auch für mich sehr interessant, das zu beobachten, wie da immer wieder probiert wird, die Balance zu halten, ja.
Ja, also ich wollte jetzt nicht irgendwie, ich wollte jetzt nicht irgendwie total simple Vergleiche anstellen, sondern ich merke halt einfach, dass auf der anderen Seite so grundsätzliches Verständnis von Menschen füreinander ja doch meistens im Moment wächst. Und auf der anderen Seite haben wir gleichzeitig diese Tendenz von Leuten, die irgendwie aggressiver werden komische Schlüsse ziehen und so. Das wollte ich jetzt nicht, also nur um in so eine psychotische Welt nochmal so reinzuführen und dafür Verständnis zu werben, damit man es einfach besser versteht. Weil ich glaube, da sollten wir hinkommen, dass wenn das Verständnis größer ist, also wenn wir alle besser wissen oder wenn Menschen mehr wissen, dass das, glaube ich, nicht so furchtbar viel Angst haben, der allerbeste Rat ist, was man machen kann, dann dann ist, glaube ich, echt schon viel gewonnen.
Also ich persönlich würde mich auch noch dafür aussprechen, dass sämtliche Tatort-Drehbücher von einem Psychiater oder von einer Psychiaterin oder von einer Betroffenen durchgesehen werden müssen, damit dieses ewige Fortsetzen des gefährlich psychisch Kranken auch wirklich aufhören muss. Also ich bin entsetzt, wie hartnäckig dieses schwachsinnige Narrativ in einer der erfolgreichsten Fernsehsendungen Deutschlands aufrechterhalten wird. Aber also ich glaube, dass daher auch so eine Konditionierung ja kommt, ja. Also die psychisch kranken Menschen werden uns immer wieder als gefährlich vorgestellt und beim 30. oder 40. Mal, glaube ich, denkt man auch, das wird schon so stimmen, ja. Also das ist ja dann doch eine Sendung, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sozusagen irgendwie läuft und da ist leider auch meiner Meinung nach sehr viel Unheil, was da angerichtet wird.
Ja, wobei es gleich auf der anderen Seite, wie soll ich jetzt sagen, ich habe da schon so auch so ein bisschen Verständnis für, also so ein ganz klein bisschen Verständnis dafür habe ich, dass man sagen muss, wissen Sie, gesellschaftliche Entwicklungen brauchen Zeit. Interessant ist ja, dass mehr oder weniger, also natürlich ist Psychose eine Ausnahmesituation und so weiter, aber wirklich so unter der Hand, ja, Herr Hein, Sie glauben doch, also vielleicht nicht psychiatrisch diagnostiziert, wobei es da ja auch diese Statistik gibt, dass jeder Dritte irgendwie mal in der Psychiatrie landet. Aber wenn Sie psychiatrische und psychologische, sage ich ja jetzt mal, diagnostische Geschichten als Maßstab nehmen, dann haben wir hier die Hälfte der Bevölkerung. Da brauchen Sie, also ich meine, vielleicht spinne ich und will jetzt hier irgendwie wen in mein Krankheitsfass reinbringen. Aber ich glaube das eigentlich ganz ehrlich nicht. Also ich glaube, dass ganz viele solche Nöte haben. Jetzt nicht wirklich, nicht unbedingt in dem Maß, wie ich sie hatte, im Sinne psychotisch, aber depressiver Art oder irgendwie mit bestimmten Dingen dann irgendwie nicht recht zurechtkommen können, zumindest so, wie das angeblich normal so sein soll und so. Und ja, oder irgendwie, was weiß ich, und sei es nur, sich am Arbeitsplatz völlig fehlfühlen oder weiß ich nicht, ausgebrannt, hohl, sinnentleert, frustriert, was auch immer, ja. Also und ja, also ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz viele Menschen gibt, die irgendwie solche Probleme haben und dass das aber möglicherweise jetzt langsam dazu führen kann. Die Akzeptanz von Depressionen geht ja über diese, sage ich mal, Soft-Diagnose Burnout jetzt mittlerweile schon. Und in Sachen Psychose tut sich auch schon einiges. Aber wie soll ich sagen? Es ist eben auch wichtig, dass die Gesellschaft sich verändert. Und zwar, dass das irgendwie anders angenommen wird. Wirklich anders angenommen wird. Dass die Leute nicht wegrennen. Dass die Leute einen nicht als irgendwie nicht leistungsfähig oder sonst irgendwas einklassifizieren. Also das ist etwas, wogegen ich total protestiere, muss ich Ihnen sagen. Weil, lieber Herr Hein, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt 500 Mal betonen muss, wie begabt und bla und intelligent oder sonst irgendwas ich bin. Es ist tatsächlich jetzt so, dass ich das als kleine Waffe begreife in einer Gesellschaft, die sagt, mein Haus, mein Segelboot, mein ich weiß nicht was. Da sage ich, okay, Segelboot habe ich nicht, Haus habe ich nicht, aber in Sachen Kompetenzen kann ich in vielerlei Art und Weise mitspielen. Und das versuche ich ein bisschen als Trumpf zu benutzen oder als, wie soll ich sagen, als Irritationsmöglichkeit, um diesem Phänomen Psychose mal andere Sichtweisen, zumindest in meinem kleinen Geltungsbereich, eröffnen zu können.
Das war Christiane Kawürz. Wir sprachen mit Christiane Kawürz. Sie ist begabt und kompetent und intelligent und sie hat einen Podcast, sie hat ein Buch auch über ihre Erfahrungen mit ihren Psychosen veröffentlicht. Ich danke Ihnen sehr, ganz besonders auch für die Stellen, wo Sie ihren Standpunkt nochmal verdeutlichen wollten. Ich habe es sehr großartig gefunden, wie klar sie sich auch positionieren. Alle Gäste erhalten die Möglichkeit, am Ende von diesem Podcast noch einmal dem Psychiater eine Frage zu stellen, die sie schon immer mal einem Psychiater stellen wollten. Wenn sie wollen, dürfen sie das jetzt machen.
Lieber Herr Hein, ich muss, bevor ich Ihnen die Frage stelle, erst noch mal ganz kurz noch ein ganz klein bisschen was erzählen, und zwar über das gute Ende der Geschichte oder zumindest vorläufig gute Ende der Geschichte und meine positiven Erfahrungen mit Psychiatern. Ich habe aus und wie das Leben einfach manchmal so wahnsinnig verrückt spielt und wie die Dinge ganz, ganz seltsam dann irgendwie doch gut ausgehen und so. Jedenfalls hatte ich ja von diesen Psychiatern erzählt, die mir das nicht zugetraut haben und von meinen versuchen, alles alleine durchzudrücken. Und dann war ich ja irgendwie so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt bist du dermaßen sozusagen auf die Schnauze gefallen mit meiner letzten Psychose, der fünften. Dann füg dich halt einfach. Und da habe ich über Menschen, die mit mir in der Klinik waren, bin ich an einen Psychiater geraten, der schon mal unglaublich nett war, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, der dann leider in Rente gegangen ist. Und dann habe ich eben noch einen Psychiater hier in Köln gefunden. Und wissen Sie, was der gesagt hat? Ich habe gedacht, ich fasse es nicht. Nach meiner Geschichte, nach dieser, sage ich mal, Geschichte, wo ich dann zum Schluss meine Eigentumswohnung verloren habe, meinen Job verloren habe und so weiter und so fort, das ganze Drama. Der hat gesagt, warum wollen Sie denn eigentlich immer Medikamente nehmen? Wer sagt denn eigentlich, dass Sie den Rest Ihres Lebens Medikamente nehmen müssen? Und dann hatte ich erstmal totale Angst, dass ich gedacht habe, oh Gott, nee, also irgendwie, ich will auf gar keinen Fall und nee, nicht nochmal und oh nee, ich nochmal so eine Situation, das schaffe ich nicht mehr. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe ich gedacht, ach ja, irgendwie, eigentlich, wieso und so und ja und irgendwie und ich mache mal ganz langsam und ganz vorsichtig und so weiter und so. Und ja, und wir haben jetzt tatsächlich, das habe ich Ihnen noch nicht gesagt, wir haben die Medikamente auf ein absolutes Mindestmaß gerade jetzt irgendwie zurückgefahren, irgendwie auf, ich weiß nicht was, ein Zwanzigstel der Erhaltungsdosis. Das heißt jetzt natürlich weder, dass ich, wobei dann immer die Frage ist, bin ich jetzt gesund, bin ich nicht gesund, brauche ich jetzt erstmal irgendwie keine Medikamente oder was auch immer. Da will ich jetzt auch, das können wir jetzt gar nicht vertiefen, aber Tatsache ist, die Geschichte ist insofern gut ausgegangen, als mir Menschen was zugetraut haben, und zwar von psychiatrischer Seite. Das heißt, das kam auf mich zu. Und zwar in dem Moment, wo ich es nicht mehr durchdrücken wollte. Und mit dieser ganzen Geschichte mit Medikamenten ausschleichen, war es natürlich so, dass die Menschen, die Freunde, die mir geblieben sind, die haben natürlich auch nicht alle zuerst Juhu geschrien und meine Eltern auch nicht. Aber wissen Sie was, wir haben da jetzt Gespräche geführt und ich habe gesagt, okay, ihr dürft alle irgendwie auch was sagen und so weiter, wenn ihr irgendwas komisch findet und so. Und da gab es auch mal die ein oder andere Rückmeldung und dann habe ich gesagt, ja, lass uns doch nochmal prüfen, ob das wirklich stimmt, dass ich jetzt irgendwie psychotisch bin oder bin ich einfach vielleicht nur ein ganz klein bisschen eckiger als sonst und so oder vielleicht so ein ganz klein bisschen selbstbewusster und ist das noch ein Selbstbewusstsein, was erträglich ist für alle? Und beobachtet das doch mal mit mir. Und in dem Prozess befinde ich mich gerade. Und von daher freue ich mich auch unglaublich, dass Sie auf mich zugekommen sind, lieber Herr Hein. Und keine Ahnung, wie das genau weitergeht mit meiner Medikamentengeschichte und so weiter. Ich werde jedenfalls im Moment Stand ist, dass ich auf alle Fälle respektvoll irgendwo eine Flasche irgendwo stehen haben werde von dem Zeug, was ich da gerade nehme und dass ich auch weiter zum Psychiater gehe, immer mal wieder. Mir geht's in dieser Corona-Zeit eigentlich sehr gut und ja, ich hoffe, dass sich einfach viel verändert und ich freue mich sehr, dass Sie mit Ihrem Podcast auch so ein bisschen da Aufklärungsarbeit leisten. Und ich habe mich sehr über diese Einladung gefreut.
Vielen, vielen Dank.
Hein, ich stelle Ihnen noch eine Frage. Was glauben Sie denn, wo die Psychiatrie in 5 Jahren stehen wird?
Oh, keine Ahnung. Da glaube ich, bin ich zu sehr Teil des Ganzen, um eine seriöse Prognose zu wagen. Wobei ich schon glaube, dass die Haltung Patientinnen und Patienten auch mit ihrem Erleben, auch in der Psychose ernst zu nehmen und das verstehend aufzufassen, dass die sehr erfolgreich auch weiterhin um sich greifen wird, weil es sowohl für die Patienten, glaube ich, positiver ist, aber es ist ja auch für die behandelnden Ärzte eine viel angenehmere Haltung, dass man sozusagen an der Seite der Patienten ist und jetzt nicht denen ständig zu widersprechen versucht oder denen irgendwas Gegenteiliges zu beweisen versucht. Also das wäre jedenfalls meine Hoffnung. Wissen tue ich es natürlich nicht. Ich bin auch nur ein relativ schwach leuchtendes Licht. Sehr, sehr viel der Impulse kommen natürlich, also die Zentren der Macht sind natürlich in den Unikliniken und da bin ich jetzt ganz weit weg. Liebe Frau Wirz, Christiane K. Wirz war bei uns. Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich. Mein Name ist Jakob Hein und das war Verrückt.
Verrückt wird produziert von mir, Jakob Hein, und ist eine Produktion von Bose Park Productions. Ausführende Produzentin ist Sue Holder und wir nehmen auf in den wunderbaren Studios von Bose Park. Wenn ihr uns unterstützen wollt, denkt bitte dran, Steady ist ein Portal, wo ihr dies tun könnt. Tschüss.